einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und viel früher als erwartet melden wir uns schon wieder zurück, weil sich Termine verschoben haben und Aufzeichnungen sonst so lange gebraucht hätten. Deswegen haben wir einfach gedacht, schieben wir schnell was dazwischen, machen wir eine kurze Folge zwischendurch, damit wir euch nicht zu lange allein lassen, beziehungsweise damit die Zeiträume, die wir dann auch später nacherzählen, nicht schon ewig her sind. Und ja, machen wir jetzt. Guten Abend nach München, Thomas, hallo.
Schönen guten Abend nach Köln.
Ja, so sieht's aus. München und Köln haben sich zusammengeschlossen und sprechen heute über die Vuelta, beziehungsweise, um genau zu sein, über Etappe Nummer 4 und Etappe Nummer 5 vom gestrigen Dienstag und heutigem Mittwoch. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide komplett durcheinander sind bezüglich der Wochentage. Aus verschiedenen Gründen. Aber also seht es uns nach, wenn wir einfach nur von Etappe 4, 5 reden und Tage einfach außen vor lassen.
Ist ja auch unterschiedlich, wann die Leute den Podcast nachhören.
Ja, aber ich bilde mir immer ein oder ich denke mir immer, also solche, es gibt, fragen wir vielleicht mal so, die Podcasts, die du hörst, welche, um so ein bisschen reinzukommen auch, hast du so eine gewisse Reihenfolge oder hörst du die einfach immer chronologisch nach?
Nee, es geht auch manchmal ganz querbeet, dass ich mir, also zum Beispiel jetzt zu einer Rundfahrt irgendwie von der 4. Etappe noch den Podcast anhöre, wenn schon die 7. war.
Also, aber ja, das ich glaube, ich muss meine Frage präziser formulieren oder schärfer formulieren. Ich habe bei mir, also ich habe grundsätzlich immer bei mir so, also jetzt gerade 40 ungehörte Folgen. Ich komme nicht nach sozusagen. Ne? Also ich hole jetzt gerade wieder ein bisschen auf. Aber gibt es bei dir so Folgen, die du vorziehst, weil einfach das Thema dich besonders interessiert oder weil du es für tagesaktuell nötig hältst, dass du das hörst oder arbeitest du deine Liste chronologisch ab?
Nun, das passiert schon, wenn ich irgendwas sehe, was mich besonders interessiert, das geht, glaube ich, fast jedem so, dann hat das Hörpriorität.
Okay, ja, das ist bei mir nur extrem selten, also wirklich, wirklich selten. Also das habe ich zum Beispiel mal, als die Kollegen von Radsport News damals zur Tour einen Podcast täglichen hatten, da habe ich das mal gemacht, aber ansonsten arbeite ich wirklich meine Liste sklavisch ab und betrachte das auch so ein bisschen als Motivation, mehr zu hören, damit ich dann nicht an die Sachen rankomme, die ich will, weil ansonsten...
Sonst ja, aber zum Beispiel, ja, wie mit Leonard Kemner, was du mir geschickt hast, ja. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, vielleicht nachher. Das habe ich auch vor einer anderen Sache vorgezogen, weil es mich interessiert hat was dazu sagen hat.
Übrigens eine Empfehlung von einem Hörer gewesen, der sich gemeldet hat aufgrund des letzten Podcasts und gesagt hat, hier zu der Leonard Kemner, vielleicht nochmal als Anregung oder als Ergänzung oder... also hinzukommend noch etwas und hat uns das geschickt und baue ich jetzt mal gerade nochmal schnell in die Themenliste ein, dieses Interview. Aber kommen wir jetzt einfach mal zurück schon mal zum wichtigsten Teil der heutigen Sendung, zur Vuelta und damit zur Etappe Nummer 4 vom gestrigen Dienstag. Wir hatten es angekündigt als Etappe, wo mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit da es zu einem Sprint kommen wird. Und ich glaube, ich verrate nicht allzu viel, dass es ein Sprint war, aber nicht unbedingt der Sprint, den wir nur so erwartet haben. Sondern wir hatten ja prognostiziert, also so stark wie Sammy B, wie er auch genannt wird, oder Samuel Bennett ist, wird er sich da von niemandem die Butter vom Brot nehmen lassen, so ist richtig formuliert. Aber... da kam es dann doch anders.
Ja, es waren 175,5 Kilometer zwischen Cullera und El Puig, erstmalig Ankunftsort bei der Spanien-Rundfahrt. Und ja, dieser Berg, dieser Drittkategorie-Berg, Puerto del Oronet, über den wir auch geredet hatten, ob da vielleicht Sprinter zurückfallen, der war dann doch zu weit vom Ziel weg. Und ganz grob gesagt, im Finale war es dann so, dass es recht hektisch wurde, weil da auch wieder Wind aufkam und deine Favoritenmannschaft AF Education First, die haben es dann auch geschafft, das Feld da so ein bisschen auseinander zu pflücken, aber nicht so entscheidend, dass einer der Favoriten zurückgefallen ist. Ja, und der Sprint, das war ein Fotofinish am Ende, also es war nicht so klar wie noch auch bei der ersten Sprintankunft für Sam Bennett, lag vor allem daran, dass Sam Bennett schlecht positioniert war oder vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt hat.
Auf das falsche Pferd gesetzt, ja. Es war aber auch, also wie soll man es beschreiben? Also es war auch nicht so irgendwie der der strukturierte Sprint, fand ich, ne? Also jetzt im Vergleich zu dem vorigen zum Beispiel.
Nee, ne? Ziemlich chaotisch. Lag auch daran, dass der König Quickstep so ein bisschen andere Taktik gefahren hat, als man sie klassisch von ihnen gewohnt ist. Klar, normalerweise haben die ja einen Zug und dann fahren die da ihrem Sprinter den Sprint an. Diesmal war es ein bisschen anders. Sie sind aus so einer kleinen Ortschaft rausgefahren und dann hat es Remy Cavagna mit so einer Finisseur-Attacke mal probiert und dadurch haben sie sich hinten komplett rausgehalten und dann war natürlich Panik bei den Sprintern und so bis 1,8 vor Ziel ungefähr war der Cavagna dann auch noch vorne und somit konnten die ihre Truppen schonen und kamen dann erst im letzten Moment nach vorne und Bora beispielsweise, die hatten dann halt nicht mehr die Manpower zur Verfügung, um da diesen Sprint geordnet anzufahren.
Mhm. Ja, also auch finde ich interessant unter taktischen Gesichtspunkten, wie sich Quickstep da verhält und dann auch nicht und auch sieht, dass man einem Bennett vielleicht nicht mit dem normalen Mittel entgegenkommen kann und dementsprechend umschwenkt und alles bisherige, ich will nicht sagen alles bisherige einen Haufen wirft, aber zumindest in anderer Art und Weise daran an die Sache rangeht und dass das von Erfolg gekrönt ist und ich zeugt wieder mal, finde ich, auch ein bisschen von der Klasse dieses Teams, ne? Dass sie da umstellen können und dann trotzdem zum Erfolg so kommen.
Ich glaube aber nicht, dass das geplant war, sondern eher eine spontane Entscheidung gewesen ist, weil die gesehen haben, hier gibt es einige enge Ortsdurchfahrten und dann waren die halt vorne vertreten und hat wahrscheinlich der Road Captain in dem Fall oder der Capitaine de la Route gesagt, ja, vielleicht probiert es mal einer rauszufahren, es ist gerade ziemlich durcheinander, kaum einer ist organisiert und es hätte ja auch fast geklappt mit Cavagna.
Ja, aber das finde ich ja dann, okay, selbst wenn man sagt, das ist keine strukturierte Angelegenheit oder kein strukturierter Plan, finde ich ja dann fast noch, wie soll man sagen, bewundernswert ist jetzt nicht ganz richtig, aber noch imposanter, wenn das Team dann selber so weit ist, dass sie auf der Straße dann einfach solche Entscheidungen treffen können. Also es gehört ja auch noch dazu, muss man ja sagen, treffen dürfen. Ne? Also dass der nicht so von oben der Lefebvre aus dem Auto sagt, nee. Oder also direkt zurückpfeift. Ne? Also dass sie nicht nur solche Entscheidungen treffen dürfen, sondern es auch machen. Also die Freigabe, sowas dürft ihr machen und die Umsetzung des Ganzen sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Und es dann auch zum Erfolg findet. Also finde ich erwähnens- und lobenswert.
Ja, aber wenn du die Selektion der Mannschaft anguckst, die haben mit Fahrern wie Gilbert oder auch Richese und Stieber haben die etliche solcher Sprints und Flachetappen gefahren sind und genau auszuloten wissen, wann man solch eine Aktion lancieren kann und wann nicht.
Mhm. Ja, genau. Und das hat dann halt an dieser Stelle auch zu dem Erfolg geführt. Das meinte ich auch dann, ne, dass das eine Top-Truppe ist für solche Situationen und so kann man es dann auch zumindest dem vermeintlich besten Sprinter bei dieser Rundfahrt schwer machen und ihn in ein Fotofinish zwingen, welches er dann verloren hat.
Ja, und wir haben es oft gesehen bei den Massensprints in diesem Jahr. Es gewinnt nicht immer der schnellste Sprinter, sondern oft der sich am taktisch klügsten verhält. Also der schnellste war mit Sicherheit wieder Sam Bennett, aber der Bestpositionierte war Fabio Jakobsen in dem Fall und es hat wahrscheinlich nicht mal um einen Zentimeter gereicht.
Ich habe auch im ersten Moment gar nicht gerafft, dass das ein Quickstep war, also wegen des holländischen Meisterkurses.
Das ist für Bob Jungels.
es hat sozusagen der holländische Meister den irischen Meister geschlagen. Also, schöner Sprint, kann man nicht anders sagen. Mehr aber auch in dem Fall nicht nötig. Zur Gesamteinordnung wieder, damit wir wissen, wo wir waren. Nicolas Roach vor Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Mikel Nieve, Miguel Ángel López, der das rote Trikot verloren hatte, Primož Roglič, Sergio, ich weiß es immer noch, Higita, Vico Keldermann, David de Formolo, Rafael Maika und vielleicht noch als Randnotiz für diesen Tag, war, glaube ich, an dem Tag auch, ne, dass Kreuzweig ausgestiegen ist.
Ja, Rückschlag für Primož Roglič in dem Fall, Jumbo Visma, die einen ganz wichtigen Fahrer verloren haben und Kreuzweig war mit Sicherheit mit einer Co-Leader-Rolle zumindest bedacht in die Rundfahrt gegangen. Am zweiten Tag hat man schon gesehen, dass ihm der Sturz auf der ersten Etappe, als die gesamte Mannschaft da in dieser Balustrade lag, mehr zu schaffen gemacht hat, als man denkt. Und das Knie hat ihn so malträtiert, dass er aufgeben musste.
Ja, hat mich ein bisschen, also ich dachte schon so, ja, blöd, schade. Also ich mag ihn ja irgendwie gerne nach dieser Geschichte da irgendwie, wann war das, 2012? Nee, das war ein anderes
2016, als er in die Schneewand gefahren genau. ist.
Irgendwie hat er da so ein bisschen, weiß ich nicht, hat er Sympathien für mich gewonnen, dass das Team Bianchi oder das Team, was in Bianchi fährt, auch immer hatte schon. Und ja, tat mir echt leid. Also, aber was will man machen? Ne? Auf die Nase gefallen. Und hoffen wir, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt und auch wieder fit unterwegs sein kann. Ja, das war diese Etappe. Gesamtstand hatte ich mir schon gerade gesagt. Nicolas Roach führend. Grünes Trikot, Sam Bennett immer noch vor, dann jetzt Fabio Jakobsen. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir dann auch direkt zur heutigen Etappe, die mit Sicherheit vorher schon ein Mehr an Spannung, wie soll man sagen, ein Mehr an Spannung ankündigte oder versprach, ein Mehr an Spannung versprach, als das, was gestern war. Und ich muss sagen, ich habe nur so den Ticker ein bisschen verfolgen können und nachgelesen. Deswegen bin ich selber auch gespannt, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass die Formulierung hier in unserem Dokument schon mich zu dem Schluss kommen lässt, dass der Ticker mir nicht die ganze Wahrheit erzählt hat, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Also, Etappe Nummer 5 von La Eliana nach Observatorio Astrofisico de Jalavalambre. Oder irgendwas, was zumindest so ähnlich klingt.
Ja, das passt.
Ich sag mal vielleicht den Anfang und du korrigierst mich ab, wann ich den Ticker. Also Anfang war typische Ausreißergruppe, 3 Leute. Man dachte sich, ja, Mai, wie immer, ne, die sind dann mal auf 9 bis 10 Kilometer weggefahren. Ließen sich dann aber im Prinzip auch durch das Team Sunweb, das was sich dann in Anbetracht der Tatsache, dass hinten sozusagen Nicolas Roach im roten Trikot saß, die dann irgendwann mal anfingen einzuspannen und diesen Abstand von 10 Minuten langsam aber sicher aufholen wollten, nicht beirren und sind einfach ihren Stiefel runtergefahren. Auch, dass das eigene Teamfahrzeug einen von den 3 Ausreißern fast umgefahren hat, machte auch nicht so viel aus. So fing's an. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, das war eine recht artistische Einlage, mit der Angel Madrazo es geschafft hat, da einen Sturz zu vermeiden. Also um das zu erklären, das Teamfahrzeug der Mannschaft Burgos Beatrice, es waren 3 Mann in der Ausreißergruppe, Herrada, aber nicht Jesus, sondern José Herrada, Angel Madrazo und Jetzebol, beide aus dem, die letzteren aus dem Team Burgos Beatrice, und dieses Teamfahrzeug von Burgos Beatrice hätte es fast so gemacht wie das von Euskadi Murias vor ein paar Tagen. Einfach mal geradeaus weiterfahren, aber in dem Falle waren da 2 Fahrer im Weg und ja, die haben es beide mirakulös geschafft, sich da irgendwie zu retten in der Situation.
Zum Glück, ja, das wär echt sonst im Nachgang ein wirklich mehr als ärgerliches Ende der Geschichte gewesen.
Definitiv, ja. Aber für die Gesamtwertung waren die 3 keine große Gefahr und dementsprechend ja, hat das Team Sunweb um Nicolas Roach da ein gewisses Tempo gefahren, aber der Vorsprung war zwischendurch riesig, also über 10 Minuten, und die gingen mit 7 Minuten Vorsprung gut in diese schwere Schlusssteigung hinein und ja, hätten das auch fast noch verspielt. Um das vorne kurz zu beschreiben, die 3 haben sich im Wesentlichen belauert, also De Bol, der ist nur am Hinterrad von Herrada gefahren im Prinzip die ganze Zeit und keinen Meter im Wind gefahren, weil sein Teamkollege Madrazo war augenscheinlich der Schwächste von den 3, ist immer wieder hinten rausgefallen, aber die beiden also haben vorne das Tempo so runterfallen lassen, dass der ständig wieder rangekommen ist, Madrazo, und auch ständig den Herrada wieder gepiesackt hat, und am Ende ja, haben die den so mürbe gemacht, die beiden, dass der scheinbar schwächste Madrazo gewinnen konnte.
Ja. Das für diese mürbe machen ist so ein richtig schöner Ausdruck dafür. Wie gesagt, ich habe es am Ticker nur lesen können, aber so wie du es beschreibst, kann ich mir sehr vorstellen, man ist natürlich zu zweit in so einer Ausreißergruppe in einer sehr komfortablen Position.
Ja, aber schon überraschend, an so einem steilen Berg zählt ja eher die reine Stärke, und ja, die haben sich oder der Errada hat sich besser gesagt mit den beiden so verzockt, der hätte den Matrazzo schon früher eigentlich im Prinzip abhängen können, aber ja, da hat es im Prinzip so ein bisschen verpennt.
Und Matrazzo hat damit auch, muss man sagen, um jetzt das Ergebnis in der Hinsicht schon mal vorwegzugreifen, sich das Bergtrikot geholt.
Na, er hat es verteidigt, also.
Entschuldigung. Also er hat es verteidigt, so.
Verteidigt und sogar noch den Vorsprung ausgebaut, was vielleicht jetzt auch nicht unbedingt einer gedacht hätte. Also Burgos Bearche ist ja ein kleineres Team, für die ist das schon ein Riesenerfolg, das Ding mal zu haben, das Bergtrikot. Und Angel Matrazzo, der ist ja auch schon 31 und gewinnt auch nicht so viel in seiner Karriere bislang. Beste Platzierung war zweiter Platz beim Giro dell'Emilia in 2014 mal und jetzt dieser Vuelta-Etappensieg mit Sicherheit der größte Triumph seiner Karriere.
Ja, und für einen spanischen Fahrer natürlich auch immer eine große Sache dann. Ne? Also sowohl das Trikot zu tragen, als auch eine Etappe zu gewinnen. Aber das war ja im Prinzip das eine Rennen, das nett und schön war und auch den verdienten oder nicht verdienten oder zumindest den klügsten, wie eigentlich am Tag davor auch, ne? Nicht der stärkste Fahrer gewinnt, sondern vielleicht manchmal auch der klügste oder glücklichste. Aber es gab eigentlich hinten das entscheidendere Rennen und ich beschreibe jetzt mal, was ich so aus dem Ticker mitbekommen habe, zumindest den Anfang. Irgendwann kam man halt unten am Fuß dieses Berges an, auch mit einer Gruppe von, ich sag mal, der Leader. Und gab es dann die ein oder andere Attacke. Also Valverde hat zum Beispiel einmal Tempo gemacht. Hinten raus fiel relativ früh Uran, was ich mitbekommen hatte, der den Anschluss verloren hat. Naja, und dann war es so ein Ausscheidungsfahren. Jeder hat mal attackiert oder der ein oder andere hat mal attackiert und am Ende hat der eine Fahrer gewonnen. Und jetzt erzählst du mir mal, was du im Fernsehen gesehen hast, was ich nicht mitbekommen habe.
Ja, also für mich war das im Prinzip so eine erste Grand Tour Bergetappe ganz nach meinem Gusto, also ganz nach meinem Geschmack.
Das freut mich.
Ja, auf die Plätze fertig und feuerfrei. Also in diesem Schlussaufstieg war im Prinzip immer Action. Und dabei war es ja eigentlich die Mannschaft von Rigoberto Urán, die das Ganze ausgelöst hat. Hugh Carthy hat Tempo gemacht und somit da diese Favoritengruppe auseinandergenommen. Und ja, der erste, der dann attackiert hatte, war Valverde, recht überraschend, zumal er nochmal eins drüber gebuttert hat, als es auch gesehen hatte, dass Quintana hinten Probleme hat und hat dann trotzdem nochmal attackiert, was natürlich für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt hat.
Das zum Beispiel hatte ich, da sieht man wieder auch, dass vor der Glotze hängen noch mehr bringt als der Ticker. Das hatte ich im Ticker nicht mitbekommen und dementsprechend verstehe ich jetzt, also dass Valverde attackiert hat, fand ich jetzt in dem Moment auch gar nicht so überraschend, weil Quintana hat ja vor dem Rennen auch noch im Interview gesagt, das wird eine Etappe mit taktischen Spielereien und mit taktischen Möglichkeiten und wir sind in einer guten Position. Da dachte ich mir natürlich, als ich gelesen hatte, okay, alles klar. Quintana attackiert, klingt jetzt für mich schlüssig, ne? Warum soll er nicht da das Tempo gehen und warum soll er nicht attackieren? Nicht wissend und nicht mitbekommend, dass Quintana hinten in Nöten war.
Ja, also die erste Attacke von Valverde konnte man ja noch nachvollziehen, da war ja noch alles zusammen, aber dass er dann noch ein, zweimal richtig einen draufsetzt und dann auch gemeinsame Sache mit Lopez und Roglic macht in dem Falle, obwohl eigentlich sein designierter Chef oder zumindest Co-Leader hinten Schwierigkeiten hat, ist nur schwer zu verstehen und schwer zu verstehen, was da irgendwo hintersteckt. Und ja.
Ich weiß nicht, habe ich es hier nicht in der Sendung gesagt? Ich glaube einfach, dass die da hinter den Kulissen alle nicht mehr so die allerbesten Freunde sind. Ich glaube, das hatte ich doch.
Ja, zwischen Quintana und Landa wusste man das ja, aber Valverde war ja im Prinzip, das Verhältnis von Valverde zu Quintana war ja immer recht gut. Also Valverde ist ja sowas wie ein Mentor oder so eine Art, wie soll man sagen, Stiefvater, Ziehvater für Quintana gewesen, der ihn immer da wohl behütet hat und dass selbst der jetzt ihn da ins offene Messer laufen lässt, das gleicht einer Kriegserklärung.
So wie du es jetzt beschreibst und ich zweifle keine Sekunde daran, dass es genau die Umstände beschreibt, klar. Aber ich erinnere mich ehrlich noch an diese eine Etappe oben bei der Tour de France, ich wiederhole es immer wieder, wo Landa und Quintana da standen und miteinander gesprochen haben und da dachte ich auch, ey, die zwei denken sich jetzt auch, was für eine Pfeife. Und ich glaube, das war der Tag, das war die Stunde, das war der Moment, wo da Freundschaften begraben wurden und Messer aus dem Trikot gezogen, um es etwas sehr theatralisch
auszudrücken. Auf der anderen Seite hat Valverde damit nichts gewonnen. Also er hatte keine Chance, die Etappe mehr zu gewinnen. Er hat Roglic im Klassement mit nach vorne gezogen. Gut, er ist selbst ein bisschen, hat selbst vielleicht ein bisschen Zeit gut gemacht, aber ja gut, er wäre eigentlich auf die Hilfe von Quintana, wenn er sich was ausrechnet, bei der Rundfahrt angewiesen. Und ja, wenn, ich glaube, der wird ziemlich böse sein jetzt.
Was, jetzt komplettes Gedankenspiel, also offensichtlich haben wir beide noch keine Interviews oder sonst etwas gelesen. Was ist denn, wenn Quintana im Gegensatz zur Tour ehrlich gewesen wäre und gesagt hätte, ey, ich habe keine Beine, fahr los.
Ja, aber dagegen spricht ja, dass Valverde nach der Etappe gesagt hat, Quintana ist weiterhin unser Leader und ich kann nur von Tag zu Tag denken.
Okay, das war genau die Information, die mir fehlte.
Das ist ja also total obszön.
Ja, das klingt nach Spaß. Ich habe ja gesagt, dieses Team wird einen Haufen Spaß uns bereiten, diese Vuelta, mit deren, wie soll man sagen, mit deren Animositäten, die da auftreten werden. Ich habe es prognostiziert, also auch da, ne, ich lag jetzt bei der Etappe, glaube ich, auch richtig, als ich gesagt habe, wir werden an dem Tag jemanden anderen wieder im roten Trikot oder Neues, habe ich wahrscheinlich gesagt, aber ich sage jetzt mal einfach wieder jemand anderes im Trikot sehen. Vielleicht, um es noch weiterzugeben, also diese Attacke wurde gesetzt von, wie du sagtest, Quintana Valverde, Angel Lopez, Roglic war da noch bei?
Pogacar war zu Anfang noch dabei und ja, genau, die waren's. Und dann, ja, kam im Prinzip die zweite Phase nach der Attacke von Valverde. Da hat Lopez nochmal richtig eins drüber gebuttert und das war echt eine brutale Attacke, die hat gesessen. Also der hatte gleich ein Loch von 20, 30 Sekunden fast, hat am Ende 12 Sekunden zwar nur gut gemacht, aber eindeutig bewiesen, wer da am Berg der Chef im Ring ist momentan.
Wer zumindest im Moment der stärkste Fahrer ist, wie du es zumindest beschreibst, und ich habe keinerlei Grund daran zu zweifeln. Ja, um das Ergebnis dann aufzurütteln oder aufzubröseln, es war dann am Ende die Dreiergruppe vorne, unbedeutend für das Gesamtklassement, vor Miguel Angel Lopez, Alejandro Valverde, Primož Roglič, und Angel Lopez hat sich sozusagen, ja, 12 Sekunden hattest du es schon gesagt, hat sich einen kleinen Vorsprung rausgeholt, da dahinter Pogacar, wie spricht man aus?
Pogacar.
Quintana und Sepp Kuss vom Team Jumbo, Esteban Chaves, Rafael Maikai, Pierre Latour, der sich ja auch an der ersten Bergetappe schon zur Animation hat hier anregen lassen, und Rigoberto Urán, Nicolas Roach, um so da noch die anderen Namen auch in die Runde zu werfen. Gesamtwertung nach dieser ersten Bergankunft. Er hat sich zurückgeholt. Miguel Angel Lopez hat sich ins rote Trikot gefahren. 4 Plätze nach oben, genauso wie Primož Roglič, der auch 4 Plätze nach oben ist. Auf Platz 2 im Moment nach Quintana, vom zweiten Rang runter auf Platz 3. Abstände, um das auch mal zu sagen, vom ersten auf den zweiten 14 Sekunden, vom ersten auf den dritten 23 Sekunden. Also alles noch irgendwie im Rahmen. Gewinner des Tages kann man vielleicht auch sagen, angesehen von Miguel Angel Lopez, Alejandro Valverde, der von Platz 12 auf Platz 4 vorgesprungen ist mit 28 Sekunden und dann schon, wie ich finde, zumindest so ein ganz winziger kleiner Bruch, ne? Also Valverde 28 Sekunden und dann Nicolas Roach 57, Rigoberto Urán 59 Sekunden auf Platz 5 und 6.
Ja, im Prinzip hat sich Valverde auf dieser Etappe die Zeit zurückgeholt, die er auf Etappe 2 verloren hatte, weil er nicht in der ersten Gruppe war, und Quintana profitiert noch so ein bisschen davon, dass er da ganz vorne dabei war. Also im Klassement ist Quintana ja immer noch vor Valverde, trotz dessen, dass er, ja, was hat er heute verloren auf Valverde, es waren so 1,41, Valverde hatte 59 Sekunden, also 42 Sekunden. Trotz dieser 42 Sekunden, die er verloren hat, liegt er immer noch vor ihm 5 Sekunden. Und ja, aufgrund dessen hat die Aussage von Valverde vielleicht noch ein kleines Fundament, aber ja, ist jetzt die Frage.
Das Haus auf dem Fundament steht bröckelig.
War jetzt diese erste Bergankunft nur ein Ausrutscher, oder war das jetzt wirklich ein Fingerzeig für die kommenden Bergetappen? Weil man muss dazu auch sagen, dass es jetzt natürlich so eine Art Bergsprint war. Also man hatte vorher keinen weiteren Einserberg, keine richtige Bergetappe, sondern so ein solitärer Berg, und damit kommen doch verschiedene Fahrer besser zurecht als andere. Aber ja, wird man jetzt dann in den nächsten Tagen sehen.
Ja, total. Also das muss man in der Tat sich jetzt mal anschauen, ob das nun, wie du schon sagst, ne, es war eine einmalige Geschichte im Sinne von, es ging nur diesen einen Moment an, diesem einen Anstieg hoch. Ich würde es da einfach so runterbrechen, wie groß ist die Regenerationsfähigkeit in der dritten Woche, wenn Valverde mal zwei oder drei lange Anstiege fahren muss.
Ich glaube, bei der letzten Vuelta war es ja auch, da war, glaube ich, bis drei, vier Tage vor Schluss recht aussichtsreich noch in Position, aber dann war der Tank irgendwann hinten raus alle. Und der große Vorteil, den Miguel Angel Lopez und auch Primoz Roglic haben, die sind viel ausgeruhter. Die haben nicht wie Quintana oder Valverde oder Uran beispielsweise schon die Tour de France gefahren, sondern konnten nach dem Giro d'Italia rausnehmen und komplett die Form neu aufbauen.
Mhm. Ja, das kann gut sein.
Und die Verlierer des Tages, ja, ganz klar, Education First, die was ausgelöst haben, was sie gar nicht mehr unter Kontrolle hatten. Also Uran hat heute Zeit verloren und auch Sergio Higuita beispielsweise hat heute auch viel Zeit verloren.
Mhm. Wobei Uran ja jetzt immer noch mit einer Minute Rückstand, da ist ja jetzt noch nichts verloren.
Der konnte den Schaden noch halbwegs limitieren, aber mit Sicherheit hatte man sich das anders vorgestellt, als man Yukasi da an die Spitze geschickt hat.
Mhm. Ja, klar. Aber Uran war ja auch relativ schnell schon, ich will nicht sagen abgehängt, aber ja, also man sah schon relativ früh, dass er in Schwierigkeiten kommen würde bei dieser Etappe. Und ja klar, dann haben die anderen sich auch gesagt, hey, wenn er nicht kann, dann wollen wir einfach. Das muss man einfach.
Nur rausgeflogen aus der Gesamtwertung im Prinzip heute Fabio Aru, der viel Zeit verloren hat. Mhm. Und auch ja Jakob Fuglsang, was aber schon abzusehen war, dass der nicht in Richtung Klassement Ambitionen hat.
Und auch keine Ambitionen mehr hat Gregor Mühlberger, der heute aufgrund von, es wird von Erschöpfung geredet, aber irgendwas wird er wohl gehabt haben, dass er an der Stelle dann nicht mehr weitermachen konnte und heute ausgestiegen ist. Eben hatten wir auch schon erwähnt, Steven Kreuzweig und von Michael Delage?
Mhm.
Der auch krank ist. Also das sind, wie ich finde auch dieses Jahr, bei jetzt schon, ne? Also wir sind bei Etappe 5, erst drei Ausstiege, genauso wie bei der Tour de France. Toi, 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 dass es so bleibt. Nicht viele Fahrer, die aussteigen oder aussteigen müssen oder rausgenommen werden. Sehr, sehr schön. Ja, was sagt das alles für die kommenden Etappen? Das ist die nächste Frage, also, die man sich stellen muss.
Ja, also so ein kleines Fazit oder Zwischenfazit. Was ich so sehe für den Rest dieser Vuelta ist im Prinzip ein Zweikampf, der sich auf Klassementsebene zuspitzt zwischen Miguel Angel Lopez und Primoz Roglic, mit dem Fakt, dass Roglic dieses Zeitfahren zu seinem Vorteil hat und Lopez derjenige ist, der angreifen muss und ständig attackieren muss.
Mhm. Ich tue mich schwer jetzt nach Etappe, also wir sind jetzt nach der zweiten, ich sag's jetzt nochmal, noch nicht Bergetappe, sondern Berge gegen Etappe. Und noch unterschreibe ich das zu 100%, was du sagst. Also klar, ne, das sind die ersten beiden. Platz Nummer 3 und 4 nehmen sich gegenseitig die Butter vom Brot. Nicolas Roach, eine Minute Abstand schon und muss man schauen, wie stark das Team Sunweb ist. Rigoberto Uran mit ersten Schwächen. So unter den ersten 6 ist das, was du da so prognostizierst oder sagst, völlig eindeutig. Ja, aber es sind halt noch ein paar Tage auch. Ne? Was machen wir, wenn Roglic, hatte bis jetzt, glaube ich, bei einer Grand Tour, hat er schon mal so einen richtig schlechten Tag gehabt.
Ja, beim Giro dieses Jahr beispielsweise am Mortirolo hat er einiges an Zeit liegen lassen. Aber sein Vorteil gegenüber dem Giro d'Italia ist natürlich, dass er, ja, finde ich schon, mit Movistar die stärkste Mannschaft an seiner Seite hat. Also wer da noch alles dabei.
Moment, wir sprachen von Roglic gerade.
Ja, genau, aber Movistar, die haben ja auch eine starke Mannschaft beisammen bei dieser Rundfahrt und mit Sepp Kuss, George Bennett beispielsweise, hat er da im Gegensatz zum Giro richtig starke Helfer. Was mir nur bei Roglic überhaupt gar nicht gefällt, ist die Fahrweise. Also ja, ist gefühlt keinen Meter im Wind und hat da heute auch den Alejandro Valverde kaum mal abgelöst. Also ich bin da kein Fan von.
Nee, überhaupt nicht. Aber na, wenn er am Ende gewonnen hat, dann fragt keiner mehr, wie viele Kilometer hast du im Wind geführt. Andererseits sind das natürlich auch Sachen, die sich andere Fahrer merken. Und wenn es darum geht, Allianzen zu schmieden, ist dann vielleicht eher nicht der erste Ansprechpartner.
Aber muss natürlich aufpassen, dass ihm nicht das Gleiche nochmal wie beim Giro passiert. Da hat er ja durch diese Rivalität mit Nibali das Rennen verloren.
Ja, aber weißt du, was ich immer noch sagen möchte? Da sind ja noch ein paar Fahrer, ne? Also, die ich, wenn ich unter dem, wenn ich mir mal die Top 20 angucke oder nur die Top 20 betrachte, oder ja, gehen wir vielleicht mal unter die Top 13, weil das ist so ein schöner Schnitt. Die Top 13 sind noch alle in einem zweiminütigen Abstand. Ne? Also da hat sich jetzt keiner von denen besonders herausragend qualifiziert. Aber ein Esteban Chaves ist da noch da. Da ist noch ein, okay, Maika jetzt mit seinem Team, weiß ich nicht, ob das stark genug ist, aber Maika mit Davide Formolo, zwei starke Fahrer noch von Bora. Mikel Neve und Chaves, noch zwei Fahrer vom Team Mitchell und Scott. Da ist schon noch so, da kann schon noch ein bisschen Bewegung reingeraten, ne? Nicolas Roach mit, na, sag mal schnell hier, Nivico Kellermann. Ich würde, sagen wir so, alles, was du jetzt gerade eben gesagt hast, die Anzeichen sprechen da sehr für. Aber wir sind noch früh in der Vuelta. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges passieren wird. Und ja, insbesondere, was du gesagt hast, dass die Fahrer, die vielleicht schon eine Tour de France in den Beinen haben, dass sich das für die mittelfristig nach hinten rächen wird und dafür, dass andere Fahrer, die noch ausgeruhter sind, wiederkommen werden oder kommen werden. Ich will das noch nicht ganz so, wie soll man sagen, so endgültig sehen, wie ich es.
Nö, also klar, da ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber. Sprechen jetzt von einem Trend, der sich aufgezeigt hat und mit Sicherheit auch eine Mannschaft wie EF Education First, die super stark sind. Ja, wenn sich Rigoberto Urán da noch steigert, dann ist es mit Sicherheit auch noch einer, der da in den Podiumskampf eingreifen kann.
Sprechen wir doch mal jetzt über die nächsten Etappen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder aufzeichnen. Ich sag mal, lass uns mal bis Sonntag. Montag ist ja eh ein Ruhetag und sonst hätten wir den Dienstag verpasst. Lass uns vielleicht mal bis zum Sonntag die Etappen durchgehen. Wir hatten lustigerweise in der letzten Sendung gesagt, man kann den Donnerstag eigentlich erst bewerten, wenn wir den Mittwoch gesehen haben. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir den Mittwoch gesehen haben.
Ja, beim letzten Mal hatten wir ja schon grob über das Profil gesprochen, dieser sechsten Etappe der Vuelta 2019, Mora de Rubielos nach Ares del Maestrat, 198,9 Kilometer, auch wieder eine Bergankunft, aber nicht so schwierig wie die Etappe Nummer 5. Aber ja, immerhin auch 7,7 Kilometer mit 5,3% und es geht den ganzen Tag rauf und runter.
Ich prognostiziere, also wir hatten glaube ich gesagt, es könnte etwas sein für Ausreißer, es könnte alles möglich passieren. Ich glaube, dass da morgen, ich will nicht sagen, das Feld geschlossen unten ankommt, aber dass es eigentlich ähnlich wie heute eine ganz, ganz große Gruppe von vielleicht 30, 40 Fahrern geben wird, mit allen Favoriten drin. Und da wird dann irgendwie ein Fahrer, also Miguel Angel Lopez und Primož Roglič werden sich, also ich glaube nicht, dass das so ein Fight wie heute geben wird, nachdem was wir heute gesehen, beziehungsweise gelesen, beziehungsweise erzählt bekommen haben. Ich glaube, dass so sich die Top 4 alle gemeinsam ins Ziel bewegen, aber dass da trotzdem so ein paar von denen, die heute verloren haben, also Urán, Nieve vielleicht noch, vielleicht auch ein Roach, dass die sich da versuchen, mal ein bisschen wieder was an Zeit zurückknapsen zu werden. Also da wird so eine Gruppe gehen, die wird nicht richtig wegkommen, die wird aber auch nicht direkt aufgefahren werden und aus dieser Gruppe heraus wird es einen Sieger geben.
Ich glaube, morgen ist so ein Thomas de Gent-Tag. Mhm. Also der ist heute schon frühzeitig ins Gruppetto gegangen und kann mir gut vorstellen, weil das jetzt auch so nicht so super schwere Berge sind, sondern so Dinger, die du mit Kraft drüber drücken kannst. Ähnlich wie bei der Tour-Etappe, die er gewonnen hat in diesem Jahr. Dass der sein Glück in der Flucht sucht und mit zwei, drei Mitstreitern da losfährt und dann am Ende die Etappe abschießt. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich sehe jetzt keine Mannschaft, die das zusammenhält.
Okay. Thomas de Gent, eingebucht, wird morgen das Ding abschießen, ist dann hiermit für uns offiziell erklärt. Fällt mir noch gerade ein, Daniel Martin und Nicolas Roach sind zwei verschiedene Fahrer. Ich hab Nicolas Roach die Kinder von Daniel Martin angedichtet. Tut mir leid, also die sind zwar verwandt, danke für den Hinweis an den Lukas. Die sind zwar verwandt miteinander, aber Kinder haben die doch jetzt nicht, die sie austauschen. Habe ich beim letzten Mal ganz kurz Stumpfsinn erzählt. Das noch als kurze Anmerkung. Also, die Gent morgen, Donnerstag, Freitag Freitag wird's wie heute.
Ja.
Gut. Ja,
das haben wir ist das dann erklärt. Etappe 7. richtig, Etappe 7. Onda, ja, genau. Mas de la Costa. Ja, und wie wir es schon in der letzten Sendung gesagt haben, dieser Anstieg Alto Mas de la Costa, das ist eine Wand. Und da gibt es einfach ein Ausscheidungsfahren zum Schluss.
Mit dem Sieger Valverde?
Ja, aber ich habe im letzten Mal auch schon gesagt, dass ich mir das gut vorstellen könnte. Ja. Es ist so ein Puncherberg und das liegt dem Valverde, sollte ihm zumindest sehr gut liegen.
Das wäre, also wenn er an dem Tag die Etappe gewinnt, ne, und Quintana nochmal so 20 Sekunden einschenkt und Quintana nicht mit der Gruppe Lopez plus X da ankommt. Also sagen wir mal, wenn Valverde gewinnt, es danach eine Gruppe, dann nochmal ein, zwei irgendwie Fahrer wie heute, also versprengte Fahrer und dann eine Gruppe ankommt mit Lopez und Roglic plus X Fahrer und Quintana nicht in dieser Gruppe ist, dann möchte ich am Freitagabend Mäuschen spielen beim Abendessen von Movistar. Dann rappelt es so dermaßen. Das wird ein Spaß.
Auf der anderen Seite wäre es natürlich dann spannend, wenn es dann so Mitte der zweiten Woche mal so eine Situation gibt, wo Valverde vielleicht in der Leaderposition ist und dann so eine Favoritengruppe wegfährt mit Quintana, Uran, Chavez und vielleicht auch Lopez und dann diese vier Kolumbianer gegen Valverde zusammenspannen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mal einen kolumbianischen Betriebsausflug machen.
Ja, das wann? Wissen wir aber an denen, dass die untereinander einen sehr, sehr großen Zusammenhalt haben.
Ja, fehlt nur noch Peter Sagan, der das Foto bombt. Kolumbianischer, ich habe gerade eine wahnsinnige Idee, kolumbianischer Nationalfeiertag. Wann ist denn der kolumbianische Nationalfeiertag?
Der ist, glaube ich, irgendwann im Juli.
Ey, wieso kann man denn sowas wissen? 20.
Weil der Juli? Während der Tour de France okay. war.
Okay, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ne? Wäre eine schöne Geschichte geworden. Stell dir das mal vor, abends geht so eine Gruppen-WhatsApp an, die Gruppe Gruppetto hier, ne? Und dann so, ey, morgen Nationalfeiertag, lasst uns einspannen. Naja, fände ich schön, fände ich aber eine coole Sache, also wird mir dann auch gefallen. Ne? Ich habe ja keine Aktien bei dem Fahrer. Samstag, ich vermute mal, nach diesen dann zwei doch recht anstrengenden Antagen, wird das irgendeine Ausreißer-Geschichte werden am Samstag.
Kann ich mir gut vorstellen, aber auf der anderen Seite auch eine recht, ja, ich will nicht sagen kurze Etappe, aber keine lange mit 167 Kilometern. Und dieser Puerto de Montserrat, der da gut, ja, 27 Kilometer vor dem Ziel mit dem Gipfel erreicht wird, ist dann doch, ja, so ein kleines Fragezeichen noch im Finale, wo man vielleicht was probieren könnte, aber ich glaube nicht, dass mit den Vorzeichen, also des nächsten Tages und auch mit dem, was man von den letzten Tagen in den Beinen hat, da jemand ernsthaft attackiert.
Ja, also zumindest nicht von denen, die sich etwas in der Gesamtwertung ausrechnen. Und da jetzt auf den Ausreißer zu tippen, also wäre müßig. Sonntag, 1.9., 1. September sind wir dann wieder mit einer Bergetappe, diesmal aber nur in Anführungszeichen 94 Kilometer, dafür aber eine, boah, an dem Tag kann man sich kaputt machen.
Ja, geht nur rauf und runter, in und um Andorra la Vella nach Cortals d'Encamp. Und ja, diese Andorra-Etappe, die hatten wir in den letzten Jahren schon ein paar Mal. Und die hat doch immer auch einige Abstände herbeigefördert. Und ja, dieser letzte Anstieg es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Bergwertungen. Nach dieser letzten Zweitkategorie-Bergwertung kommt, meine ich, so ein unbefestigtes Stück Straße, was hier im Profil auch grau eingezeichnet ist, vor dem letzten Schlussanstieg. Und da, ja, musst du auch aufpassen, dass du da noch Teamkollegen hast, falls du da mal einen Defekt hast.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also da ist jetzt auch, ich will nicht sagen Glückssache ein bisschen mit dem Spiel, aber zumindest macht es das nicht einfacher, ne? Und ich meine, in den letzten Jahren hatten wir nie die Situation, dass irgendwie so eine Grand Tour dadurch entschieden wurde oder dass es zu einem größeren Problem gekommen ist, weil einer der Leader einen Defekt hatte bei so einer Passage. Ich warte ja nur im negativen Sinne darauf, dass wir uns darüber
mal
ärgern müssen.
Gab es im letzten Jahr im Prinzip mal, als Tom Dumoulin bei der Tour diesen Defekt hatte, Mur de Bretagne und dadurch viel Zeit verloren, befestigten Straße.
Meurthe-Bretagne, wo war da? Aber das war jetzt nicht so ein Gravel-Stück schon fast, oder?
Nein, nein, das war ganz normal befestigte Straße schon.
Nee, nee, aber ich meine, das, also weißt du, wenn man provoziert es ja fast, übertrieben gesagt, mit solchen Gravel-Einlagen oder Stock oder unbefestigten Straßen, dass mal etwas passieren muss, im Sinne von, dass irgendeiner der Pfeifs mal einen Platten hat, die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer. Ne, dass wir bis jetzt immer Glück gehabt haben, heißt ja nicht, dass es immer so bleiben wird. Ich hoffe nur, dass uns dieses Glück noch lange erhalten bleibt. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und ja, also an dem Tag werden die Messer gewetzt. Ne? Also ich würde ja diesen letzten Anstieg, den würde ich ja fast eher als so dreigeteilten Gesamtanstieg sehen, von Kilometer 72 bis Kilometer, 94. Also so ein 22 Kilometer Anstieg von Höhe, was ist das hier unten, 1000, also diese 1000 Höhenmeter sozusagen verteilt. Aber das wird, vor allen Dingen, weil es geht ja von Anfang an, ist ja Alarm angesagt. Also ja, könnte interessant werden, ne? Also wie man so schön immer sagt oder wie es immer kolportiert wird, ein Tag, wo man die Vuelta vielleicht nicht gewinnt, aber definitiv verlieren kann.
Ja, und 2015 gab es diese klassische Andorra-Etappe, meine ich so, in den letzten Jahren das erste Mal. Das war da, als sich Froome in dem Zaun den Fuß gebrochen hat. Ja. Und damals ja auch ähnlich kurz, also 138 Kilometer nur rauf und runter. Und da gab es echt riesige Abstände. Also ja, bin ich gespannt.
Mhm. Ja, ich glaube, Montag dann der Ruhetag in Pau. Da wird nicht viel passieren, gebe ich mal von aus. Und dann gucken wir mal, ob wir, je nachdem, was los war, am Sonntag oder am Dienstag aufnehmen oder wie auch immer, am Dienstag dann das Einzelzeitfahren, was man ja im Prinzip meist auch ganz schnell abhandeln kann. Was glaubst du, wen wir am Sonntag im roten Trikot haben werden?
Am Ende der Tag? Ich glaube, Miguel Angel Lopez.
Ja, im Moment möchte ich da auch nicht gegenwetten. Also das,
und dann wird es mit Sicherheit im Zeitfahren, denke ich, nochmal wechseln zu Roglic.
Okay. Ja, klingt logisch. Ich guck mal, was die Wettanbieter sagen. Die haben ja auch alle einen Grund dafür, richtig zu tun.
Genau die gleiche Quote momentan für beide.
Ah, okay. Ja, dann
beide 2,10.
Ich habe jetzt hier bei Bet & Win Miguel Angel Lopez mit 2,05.
Gut, das ist vielleicht unter den einzelnen Anbietern nochmal. Okay,
aber die sehen Miguel Angel Lopez vor und auch interessant, weil Valverde deutlich vor Quintana. Also da 9er Quote zu einer 15er Quote.
Ja, würde ich vielleicht noch so unterschreiben, aber ich würde Valverde jetzt nicht als Kandidaten für den Gesamtsieg sehen.
Nee. Aber vielleicht so eine, wie nennt man das hier, Head-to-Head-Wette? Wer von den beiden ist weiter vorne? Wäre vielleicht auch mal interessant. Oder wer wird dem anderen da am meisten das Leben schwer machen im Leben nach der Etappe immer? Also so am täglichen Leben. Gut, schön. Also macht immer mehr Freude. Also ich werde mir das gleich auch nochmal in Bewegbildern anschauen, was dort heute passiert ist, weil, wie gesagt, Ticker lesen ist immer schön, aber die Bilder dann nochmal sehen können, ist nochmal schöner. Da muss man nicht lange rumdiskutieren. Was wollte ich denn gerade noch gesagt haben? Kommen wir noch zum Punkt Sonstiges, genau, darauf wollte ich hinaus. Was sich sonst noch so getan hat und was man da besprechen kann. Und da hatten wir beim letzten Mal ja schon gesagt, Sam Bennett ist so ein bisschen dabei, sich zu verpokern, hast du es reingeschrieben, oder wie geht's weiter mit ihm?
Ja, wir fanden es also sonderlich, dass Sam Bennett, eigentlich der erfolgreichste Sprinter momentan oder der angesagteste im Peloton, noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, für die kommende Saison keinen Arbeitgeber bekannt gegeben hat. Und der Grund dafür scheint zu sein, dass er sich vielleicht verpokert hat.
Da scheint es so, that the German Motor, dass er wohl etwas unterschrieben hat, dass er 2020 weiter beim Team Bora Hansgrohe fahren wird. Obwohl er jetzt eigentlich auch sozusagen schon so Vorgespräche und erste Vereinbarungen mit dem Team Quickstep hat. Also das würde ja bedeuten, dass er 2020 entweder komplett ohne Team dastehen wird, ne, und einfach bei Bora irgendwie so weiter, also sein Geld bezieht, sozusagen. Also ganz kuriose Geschichte, finde ich irgendwie. Also muss man auch mal ein bisschen sagen, ein bisschen blauäugig da vielleicht irgendwas unterschrieben, wo ihm gar nicht klar war, was das bedeutet so wirklich.
Also hier in diesem Bericht von Cycling Weekly, die das berichten, in dem Falle steht drin, also dass man, also dass Sam Bennett Ende Mai oder im Mai besser gesagt so eine Art, ja, Offer Letter, also ich glaube, es ist so ein Vorvertrag unterschrieben hat bei Bora Hansgrohe, der ihn dann für 2020 bei dieser Mannschaft halten würde und ja, den versucht er jetzt wohl irgendwie da wieder den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und sich irgendwie in Richtung der König Quickstep zu bewegen, aber ist natürlich ja, so juristisch sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwie aus der Nummer wieder rauszukommen.
Ja, also sehr, sehr eigenartig die ganze Nummer.
Aber auf der anderen Seite, ja, wäre es für Sam Bennett wahrscheinlich nicht so schön, im nächsten Jahr noch in der Mannschaft zu fahren.
Nee, überhaupt nicht. Also das kann überhaupt nicht sein Interesse sein. Und was ich auch sehe oder sage, das kann ja auch kein Interesse, also da hat ja niemand was von. So blöd das klingt. Also was hat Bora Hansgrohe davon? Einen völlig unmotivierten...
Was Bora Hansgrohe vielleicht davon hätte, wäre Geld zu bekommen von der König Quickstep, dass man sich einigt, den Fahrer abzugeben.
Ja, so eine Art Ablösezahlung. Ja klar, ja, also das mag immer eine Möglichkeit sein oder mag immer im Raum stehen. Aber ja, so richtig schön ist das nicht. Also so richtig schön sollte das keiner finden, was da gerade passiert. Ja, also ich habe auch bei der Arbeit schon gestern mit Leuten, die auch am Profi-Predator vielleicht oder mutmaßlich sehr nah dran sind noch, da wurde auch schon so, keine Ahnung, was da los ist. Also das, da wusste sich übrigens auch keiner einen Reim zu machen auf Ron Dennis, um den auch nochmal aus der Kiste zu holen. Ja, wäre natürlich jetzt aus Sicht von Bora Hansgrohe sehr, sehr cleverer Schachzug, wenn man sich so damit quasi eine Ablösesumme, ich will fast schon sagen, ergaunert hätte. Aber
ich glaube, so in den Verhandlungen, da ist der Ralf Denk schon ein Schlitzohr. Also der weiß schon, wie man die Fahrer da bei der Stange hält.
Aber das klappt ja auch nur einmal. Ne? Also jeder, der jetzt von Ralf Denk irgendwas vorgelegt bekommt und sei es der Busfahrer den Fahrschein vom Bus, der guckt sich das dreimal an.
Ja, aber am Ende muss man dann sagen, dann war Sam Bennett oder beziehungsweise dessen Agent, ist es glaube ich sogar der Sohn oder der Neffe von Pat McQuaid, dieser irische Agent, der die ganzen Fahrer da unter Vertrag hat, waren die schön blauäugig.
Ja, also einfach ja, kann man nicht anders sagen. Also ich hoffe, das geht irgendwie noch für alle irgendwie mit Gesichtswahren aus. Das würde
Weil realistisch gesehen, sportlich hat Sam Bennett in dem Team, ja, sehe ich für die nächste Saison keine Zukunft für ihn, obwohl er natürlich sehr, sehr stark ist und vielleicht von den drei Sprintern auch der stärkste ist, aber so kurios das klingt, die werden auf andere Pferde setzen.
Ja, und kann man in gewisser Hinsicht auch nachvollziehen, ne? Also Peter Sagan ist einfach eine Zugnummer in jeder Hinsicht, ne? Jeder Sponsor wird dem Teamchef auf den Kopf hauen, wenn der einen Peter Sagan sozusagen nicht einsetzen würde, so gut es geht. Und das andere ist halt die deutsche Brille, die da aufgezogen wird. Und das ist auch aus Sponsorensicht nachvollziehbar. Ja, und wenn dann der Beste irgendwie leider Gottes nicht den richtigen Pass oder nicht die richtige Show bietet, ja, dann tut uns leid. Ne?
Und soweit ich weiß, fällt und steht ja dieses Engagement von Specialized bei Bora Hansgrohe mit Peter Sagan. Also wird, glaube ich, fast komplett von Specialized finanziert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Aber für die kann es, also für Specialized kann das ja auch, die ja auch das Team Quickstep ausstatten. Ne? Also die könnten ja dann auch sagen, ja, pass mal auf, dann bitte hier, ne, einmal rüber.
Ja, aber da müsste ja Quickstep Peter Sagan verpflichten.
Nee, aber die könnten ja zumindest dann auch so, ja, weiß ich auch nicht, habe ich mich verrannt. wird auch mit Education First und Trek Segafredo übrigens noch in Verbindung gebracht, die hätten auch ihr Interesse bekundet, was als Information ja vielleicht auch so noch interessant ist. Ja, ich finde es einfach blöd, dass solche Sachen... egal in welchem Sport passieren. Also dass Leute verpflichtet werden oder mutmaßlich nicht einfach so, also das ist ja so Leib, ich will nicht sagen Leibeigentum, aber so Legionärstum. Wenn er gehen will, dann soll er gehen. Punkt.
Ja, aber es ist wie in der freien Wirtschaft, im richtigen Leben. Da wo Geld im Spiel ist, da gibt es oft böses Blut und auch Ärger.
Ja. Ja, klar.
Wenn es ums Geld geht, hört er auf die Freundschaft auf.
Ja, aber weißt du, gerade macht er die beste Werbung für das Team, ja, dann ich finde, das ist alles immer ein Geben und Nehmen. Und da soll man dann auch sagen, wenn man keine Verwendung für ihn hat, Na mei, was sollen sie machen? Sollen sie nächste Saison komplett irgendwie bei der Polen-Rundfahrt und bei der Bing Bang-Tour einsetzen nur? Oder was? Das kann ja auch nicht in dem Sinn sein.
Ja, definitiv nicht. Also die Lösung wird sein, dass, also denke ich auch, dass man sich irgendwie einigen wird, dass Sam Bennett bei einem anderen Team im nächsten Jahr an den Start gehen wird.
Ja, ich denke auch. Und ja. Ich finde es einfach schade, dass sowas nicht ist. Aber du hast richtig gesagt, ne, wo Geld im Spiel ist, wird beschissen und wo Geld im Spiel ist, da kann man nicht mehr auf irgendwie so Ehre oder sonstiges da hoffen. Das ist einfach der Fall. Punkt. Und wer sich das, ich will nicht sagen, deswegen von dem Ganzen noch abgewendet hat, wir hatten es komischerweise auch in der letzten Woche besprochen. Oder nee, diese Woche in der letzten Sendung, Bradley Wiggins, der wird jetzt Sozialarbeit studieren.
Ja, also die Radprofis gehen unter die Intellektuellen, nachdem Marcel Kittel, Wirtschaftswissenschaften waren es, glaube ich, in Konstanz angefangen hat zu studieren. Studiert denn jetzt bald Bradley Wiggins Sozialwissenschaften oder Sozialarbeit? Ja, mit dem Hintergrund, dass er sagt, er möchte da was zurückgeben oder was wieder gut machen, weil er in seiner Kindheit so viel Schreckliches gesehen hat und anderen Leuten helfen, was mich an dieser Geschichte nur so ein bisschen irritiert hat. Deswegen habe ich es eigentlich auch überhaupt nur aufgenommen in unsere Meldung, dass er sich da so ein bisschen vom Radsport distanziert und eigentlich so mit seinen früheren Erfolgen nicht mehr hausieren gehen will oder damit fast gar nichts mehr zu tun haben will.
Ja. Also mich hat das erinnert an die Geschichte, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das ist 2-3 Jahre her, von Tobi Schlegel, damals hier Viva-Moderator und dann später Aspekte und so weiter, der jetzt dann auch gesagt hat, er möchte eine Ausbildung als Krankenpfleger machen. Da musste ich komischerweise erstmal dran denken. Ich finde, dass gerade bei solchen, wenn solche Entscheidungen oder solche Sachen bekannt gegeben werden oder er das gesagt, vielleicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er komplett sagt, ich hatte nichts, ne, den Radsport komplett entsagen wird. Ich weiß auch nicht, wie diese Eurosport-Verpflichtungen da noch aussehen, die er da noch hat. Vielleicht ist das so im ersten Moment, um den ganzen Cut, den er da machen will, ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen, auch so ein Teil des Ganzen, dass man jetzt erstmal sagt, das war früher, das ist jetzt nicht mehr. Ich glaube, ein Toursieger ist immer ein Toursieger. Und wenn er von den anderen nur als Toursieger gesehen wird, dass er jetzt was anderes machen möchte, finde ich ja durchaus aller Ehren wert. In Belgien ist früher jeder dritte Profi zum Kneipier geworden, so erst wird zum Sozialarbeiter.
Ich finde das eigentlich immerhin fängt er was Nützliches mit seiner Zeit an und ja. Aber ja, schon irgendwie ein Sonderfall, also so ein bisschen so ein schräger Vogel.
Ja, aber ne, also Sozialarbeiter ist jetzt, finde ich.
Also wie muss ich mir das dann später vorstellen? Sieht man ihn dann irgendwo in den Gassen von London und da liest er irgendwie Leute auf, oder?
Ja, also ich kenne ein paar, also ich habe mal oder habe sehr engen Kontakt noch zu einer Sozialarbeiterin oder jemanden, der Sozialarbeit studiert hat und jetzt arbeitet. Ja, der arbeitet zum Beispiel in der Verwaltung von Kindergärten oder vergibt Kindergartenplätze oder Spielplätze. Ich meine, ich kann mir das, was du jetzt beschreibst, ist wohl eher so Streetworker-Charakter. Da gibt's ja verschiedene Facetten des Ganzen, ne? Muss man sich mal gucken. Aber ne, eine offene Tür, wo er vielleicht auch irgendwie Jugendzentrum, wo man dann arbeiten kann und er dann vielleicht auch ja aufgrund seines Erfolges dann vielleicht eher mit Vorschussrespekt entgegengebracht wird als andere. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich finde das gar nicht so so weit weg sozusagen. Ne? Ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, wenn irgendein Fußballer das machen würde, der würde ja wahrscheinlich von den Jugendlichen auch eher dann mal bewundert oder von so auf den Podest gesetzt. Warum soll das mit einem Toursieger, der so viel erreicht hat und in England ja auch ein großer Name ist, ne, nicht auch geschehen. Also immer noch besser als ein heute verurteilter Straftäter, der im Drogen- und Alkoholrausch Frauen würgt, um es mal den Vergleich zu ziehen.
Klar, aber man sieht schon auch daran, auch wenn es jetzt positiv ist, dass Leute nach ihrer Karriere oft Probleme damit haben, ihre Zeit auszufüllen.
Ach, da sehe ich aber schlimmer, da sehe ich aber extremere Beispiele als ihn, wenn er jetzt Sozialarbeit studiert, glaube ich. Also weißt du
das? Ja, aber er macht ja auch verschiedene Dinge und ja, erst wollte er ja noch bei, ich glaube, in Tokio als Ruderer antreten und ja, ist, glaube ich, jetzt auch wieder ad acta gelegt und ja, hat ständig irgendwie was Neues am Start.
Ja, aber vielleicht ist das jetzt auch dieser Schritt, um mal so Öffentlichkeit zur Seite zu legen. Ne, und da ist dieser Schritt, finde ich, oder diese Aussage mit dem Radsport nichts mehr zu tun haben, ne, unterstreicht das meiner Meinung nach so und auch noch, ne, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal hier einen Cut, selbst wenn das später zu keinem Problem, aber ich mache jetzt mal was komplett anderes, höre jetzt mal auf, gehe nicht mehr in irgendwelche komischen Promi-Shows, versuche mich nicht nochmal an irgendwas anderem, sondern mach so einen Schnitt und ich finde das eigentlich ganz gut. Besser noch als ja irgendwie noch in irgendwelchen Fernsehshows oder nur im Fernsehen als Radsportexperte auf. Ich finde diesen Schnitt eigentlich ganz okay. Er macht halt noch was Positives mit seiner Zeit. Ne? Wie Marcel geht ja auch, das hast du ja als gutes Beispiel da angebracht. Fällt jetzt aber auch keinen, ne? Also man kriegt ja von den anderen Radfahrern auch nicht so viel mit, um ehrlich zu sein. Ne? Also was, ja, aber
es gibt auch zum Beispiel viele Leute, die machen ein Fahrradgeschäft auf oder sowas.
Ja, genau. Ne? Klar, dann wird's aber, da finde ich das, wenn er sagt, okay, ich habe damit jetzt aufgehört oder ich habe da, ne, also wie heißt er hier noch, Bernie Kohl zum Beispiel mit seinem Geschäft in Wien, in Anni Schleck oder Frank Schleck mit den Geschäften in Luxemburg und so. Klar, ne, das ist das eine, aber ja, vielleicht, wenn er wirklich eine soziale Ader hat oder da das Bedürfnis hat, was zurückzugeben, ich finde das eigentlich ganz gut. Vielleicht soll man ihn einfach mal in Ruhe machen lassen. Vielleicht bewerten wir das einfach mal in 2-3 Jahren.
Wir gucken mal, was da draus wird.
Genau. Gucken wir mal, was draus wird. Haben wir auch beim letzten Mal gesagt, als es um Lennart Kenner ging. Und wie gesagt, wir waren ein bisschen kritisch mit dieser Einschätzung des Ganzen, mit seiner Rolle, die er da einnehmen wird im Team Bora. Und dann habe ich von einem Hörer noch eine Rückmeldung gekriegt, inklusive eines Interviews, wo gesagt wird, schaut euch das mal an, beschreibt das vielleicht ein bisschen besser und du hast es dir angeschaut. Lagen wir mit unserer Einschätzung komplett falsch oder wird das jetzt ein zweiter Klöden oder was? Wie bewertest du deine Aussagen vom letzten?
Wann war's? Nee, ist eigentlich so der erste richtige Fernsehauftritt, den ich von Lennart Kemner wahrnehme, so bewusst. Und ja, ich war doch positiv überrascht, weil er wirkt sehr reif für sein Alter, sehr klar auch in seinen Aussagen, scheint zu wissen, was er auch will und was er nicht will. Und diese Auszeit, die er sich da genommen hat, die scheint ihm wirklich sehr, sehr geholfen zu haben. Und er hat da erzählt, dass er irgendwie da für eine gewisse Zeit dann nach Thailand gefahren ist mit irgendwie ein paar Freunden und einfach gar nicht mehr sich mit Radsport beschäftigt hat, aber irgendwann dann wieder auch die Lust zurückkam oder das Verlangen danach, wieder Radfahrer zu sein. Und seither startet er durch.
Mhm. Ich bin trotzdem noch ein bisschen unsicher, wie es das ist. Also er sagt ja auch, ich habe es nur so durchskippen können bisher. Wird ja dann auch gesagt, ne, er möchte gerne arbeiten für andere und so weiter. Aber ich finde so ein bisschen das kannst du mir sagen, der das Interview jetzt ganz gesehen hat. Glaubst du denn, das ist ein Anspruch, den er an sich selber mittelfristig oder langfristig haben sollte? Oder das ist ein Fall, oder lösen wir es mal von ihm, den ein Anspruch an einen Fahrer schon in so jungen Jahren haben sollte?
Also man sieht es ja auch bei Bernal beispielsweise, der gesagt hat, ich bin immer noch der Adjutant von Geraint Thomas bei dieser Tour de France. Und es ist in dem Alter gar nicht verkehrt, dann noch so eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen. Mhm. Muss natürlich sich dann jetzt mit den Jahren dann entwickeln, wenn er vielleicht jetzt 1-2 Jahre, er ist ja auch gerade, glaube ich, 22,
ja.
Sich da noch ein bisschen entwickelt, muss er halt auch dieses Denken entwickeln, selber auch Kapitän sein zu wollen. Und für die ersten 1-2 Jahre ist vielleicht noch ganz gut, wenn er da im Windschatten unter dem Radar so ein bisschen mitfahren kann und sich weiterentwickeln kann. Das krasse Gegenteil, fand ich ja jetzt, ist Emanuel Buchmann, der auch nach seinem 4. Platz jetzt gesagt hat und da noch höhere Ziele formuliert hat.
Mhm. Ja, aber das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an den Persönlichkeiten. Ne? Also da ist auch jeder anders gestrickt. Also ich glaube auch, dass diese 4 Jahre Unterschied da wirklich, wirklich sehr viel ausmachen. Das kann ich mir, also wenn ich mich vergleiche mit 22 und 26, ich glaube, dass das schon ein eklatanter Unterschied war und ist. Ein bisschen Neueinsortierung dessen Ganzen, was wir letztes Mal gesagt haben. Wie gesagt, ich habe es bis jetzt nur durchskippen können und möchte mich aber ganz herzlich bedanken für das Inter, also für, hab's verlinkt in den Shownotes oder werde es verlinken in den Shownotes, für diese Rückmeldung. Also so etwas immer gerne, wenn wir irgendwo mal eurer Meinung nach falsch liegen und ihr das auch so toll begründen könnt, dann immer, immer gerne. Ja, ich bin nach wie vor, habe ich so ein bisschen an der einen Stelle, ich will nicht sagen Problem mit diesem Wechsel, aber ich finde immer noch, dass das Team Sandwerb ihm da diesen Vertrauensvorschuss ans Gegen gebracht hat, wie du es beim letzten Mal auch schön formuliert hast. Und das hätte vielleicht auch...
Was ich aber ein bisschen, oder also was für mich so ein bisschen zwischen den Zeilen hat durchblicken lassen, dass es sich wünscht, beim Team Bora sich weiterentwickeln zu können. Und das würde ja für mich heißen, dass es beim Team Sunweb nicht kann. Und vor dem Hintergrund kommt mir dann auch wieder der Wechsel von Tom Dumoulin in den Sinn, der auch ja mit so... denke ich, diesen Gründen vom Team Sunweb weit weggegangen ist.
Also bei ich sehe das aber dann unterschiedlich. Also ich sehe das bei Tom Dumoulin ein bisschen so, das ist jetzt ein älterer, gestandener Fahrer, der vielleicht einfach auch mal einen Tapetenwechsel gebraucht hat. Kann ich mir fast gut vorstellen. Ich sehe da noch den Unterschied, dass Kemner jetzt ein Fahrer ist, der noch nicht ausentwickelt ist und vielleicht da einfach so sieht, was aus Buchmann geworden ist und sich da sowas auch erhofft. Menschlich jetzt total nachvollziehbar. Aber mit Sütterlin und Dance und so, alle, die da kommen, ich glaube, das war vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, als er unterschrieben hat, bei Bruno noch gar nicht klar. Aber ich glaube, da könnte eine sehr schöne Mischung entstehen und was sehr Interessantes entstehen. Und dass da vielleicht jetzt ein Kenner sagt, okay, ich sehe hier, was mit Buchmann passiert ist, da so in die Richtung möchte ich auch, das möchte ich mir erhoffen und vielleicht hier die zwei Großen. Ne, ich sage ja gar nicht, dass ich das menschlich nicht verstehen kann, aber ich weiß nicht, ob das mittelfristig so die richtige Entscheidung war. Ich weiß aber auch, was du meinst. Ne? Aber ich glaube, man sollte die zwei Fälle so ein bisschen voneinander differenzieren im Hinblick darauf, was für Fahrer, nicht was für Fahrertypen es sind, aber wo sie in ihrer Karriere jeweils stehen. Ich glaube, ein Kemner sollte sich eigentlich fast irgendwie beim FC Pulheim noch weiterentwickeln können.
Ja, also mit Sicherheit, da kommt es jetzt nicht unbedingt vielleicht auf das Team an.
Aber warten wir mal ab. Also auch das genauso streift Wiggins bald durch Londoner Straßen oder wird Kemner in 2 Jahren von ihm aufgelesen oder gewinnt er den Giro, während Buchmann sich den Toursieg holt. Alles möglich. Sowohl das eine als auch das andere glaube ich noch nicht so ganz. Aber warten wir einfach mal ab. Jutti. Also wir haben vorausgesagt, was in den nächsten Tagen passiert. Wir haben noch ein bisschen nebenher rumgequatscht. Bleibt es noch, mich zu bedanken für alle Spenden, alle Unterstützung und wie ihr seht, Kommentare und Zusendungen und so weiter und so fort. Ich habe auch so ein paar Kommentare oder Anfragen von Hörern, die ich noch nicht beantwortet habe, einfach weil zu viel andere Zeugs jetzt im Moment da war und das erschien mir nicht zeitkritisch. Deswegen seht es mir nach, wenn ihr vielleicht auf eine E-Mail noch keine Antwort gekommen habt. Das kommt alles irgendwann. Die sind in meinem Postfach mit dem Fähnchen markiert als so eine Art To-Do. Keine Sorge. Aber manchmal braucht alles ein bisschen Zeit und das ist da in diesem Fall dann so. Ja, Thomas, ich danke dir auch vor allen Dingen, ne, dass das jetzt dann trotz unserer Zeitverschiebung geklappt hat und ich erinnere mich an den einen Satz, den du eben gesagt hast, und zwar, dass das eine Grand Tour-Etappe war, wie hast du es formuliert, die ganz nach deinem Gusto. Und ich wünsche uns einfach noch viel mehr davon bei dieser Vuelta. Tschüss.
Tschüss.